Es waren verheerende Explosionen, die am 4. August am Beiruter Hafen durch illegal gelagertes Ammoniumnitrat verursacht wurden. Mindestens 191 Menschen starben direkt oder später an den Verletzungen, mehr als 6.500 wurden verletzt. Geschäfte, Büros und Wohnungen wurden durch die Druckwelle noch kilometerweit vom Hafen entfernt zerstört. Circa 300.000 Menschen wurden so obdachlos. Zahlreiche Menschen sind außerdem aufgrund der Verwüstung ohne Einkommen. Mehrere Krankenhäuser in der Hauptstadt sind ebenfalls teilweise zerstört und in der Folge außer Betrieb. Und das in einer Zeit steigender Corona-Zahlen im Land. Zusätzlich zur sozialen und sanitären Katastrophe kommt die Zerstörung eines Teils des kulturellen Erbes von Beirut. Museen wie das Musée Sursok und ganze Stadtviertel im Kolonialstil, Bars, Cafés, Clubs, Kunstgalerien sind verwüstet. Die Explosionen haben auch politische Folgen. Die Wut der Menschen richtet sich gegen die politische Elite. Wie konnte eine solche Menge an explosivem Sprengstoff jahrelang gelagert werden, noch dazu nur wenige hundert Meter vom Stadtzentrum entfernt? In den Tagen nach der Explosion kommt es zu Demonstrationen. Eine knappe Woche später tritt die Regierung zurück. Ich selbst war mehrfach im Libanon, unter anderem 2017 für ein Auslandssemester an der American University of Beirut und 2018 für ein Praktikum. Viele Orte, die ich damals täglich besuchte, sind seit dem 4. August zerstört, eingebrochen unter der Druckwelle der zweiten, größeren Explosion. Zum Beispiel das Redaktionsbüro der Zeitung, bei der ich mein Praktikum gemacht habe. Auch das Hostel Saifi Urban Gardens, in dem ich mehrmals untergekommen war. Cafés, Bars, Museen, Statuen, ganze Straßen und Häuserblocks. Die Bilder und Filme von den Folgen der Explosion sind für mich kaum zu greifen. Um nachzuvollziehen, was gerade im Libanon los ist, und warum die Demonstrierenden gegen die politische Elite auf die Straßen gehen, habe ich für diesen Beitrag in den Wochen nach den Explosionen mit Freunden und Bekannten aus dem Libanon gesprochen, sowie mit Aktivisten und Wissenschaftlern. Melissa Khassali, eine libanesische Künstlerin, ist gerade mit ihrer Mutter in einem Einkaufszentrum außerhalb Beiruts, ca. 20 Kilometer vom Beiruter Hafen entfernt, als plötzlich das Gebäude bebt.
Wir waren auf dem Heimweg. Wir waren gerade in der Nähe von Kaslik in einem Outlet, als es passierte. Das ganze Gebäude bewegte sich. Die Eingangstüren öffneten sich sehr gewaltsam. Wir dachten, das ganze Ding würde in sich zusammenbrechen.
Christina Förch, die seit vielen Jahren mit ihrer Familie im Libanon lebt, ist gerade in Deutschland, als sie von der Explosion erfährt.
Wir waren gerade in Stuttgart, mein Mann hat mit einem Freund telefoniert und während die telefoniert haben, gab es diese Explosion und der Bekannte war irgendwie 30 Kilometer weg in den Bergen und der hat es noch gespürt und gehört und mein Mann hat es durchs Telefon gehört. Und dann ging es natürlich los mit Nachrichten und SMS und dann Facebook gucken und Nachrichtenkanäle und so weiter. Und als wir dann die ersten Bilder gesehen haben, habe ich meinem Mann gesagt, sag mal, das sieht aus wie eine Atombombe, was war denn da los? Und und dann kam halt abends, haben wir dann versucht, da unseren Hausmeister zu erreichen. Der war auch leicht verletzt worden und der ist dann tatsächlich runter in unsere Wohnung. Da hat es ja alles rausgehauen. Also die ganzen Fenster, Türen, unsere schwere Eingangstür ist rausgeflogen. Alles, der ist da reinspaziert und hat dann uns erstmal Videos geschickt. Und ja, es sah schrecklich aus, überall Scherben und vor allem da, wo meine Tochter immer sitzt, auf ihrem Bett oder Sessel. Und liest oder chattet oder so, das war alles voller schwerer Scherben. Und ich habe gedacht, mein Gott, wenn die da gesessen hätte. Und also, ja, dann waren wir natürlich erstmal gelähmt und geschockt und ungläubig. Und bis dann so nach und nach alles so eintraf, nach und nach. Ja, also wie gesagt, unsere Wohnung war zerstört, unser Auto zerstört, unser Büro auch. Da waren auch zwei Angestellte dort, eine wurde leicht verletzt. Aber ich denke, so dieser seelische Schock und diese seelischen Wunden, die sind noch schlimmer und gehen noch tiefer. Also jetzt so meine Kollegen und Kolleginnen, die sind alle nicht ansprechbar im Moment. Die sind überhaupt zu gar nichts fähig. Und ich selbst auch. Also ich war auch irgendwie gelähmt und in Schock und Trauer und Wut. Und so jetzt nach und nach geht's allmählich wieder. Aber die Frage ist natürlich auch, ja, wie geht's jetzt weiter?
Circa drei Wochen nach den Explosionen spreche ich mit Assad Shaftari. Der libanesische Friedensaktivist kann seine Eindrücke auch 3 Wochen später kaum einordnen. Es fällt ihm schwer, darüber zu sprechen.
Je suis descendu le jour même, la nuit même de l'explosion.
Ich bin am selben Tag noch, in der Nacht nach der Explosion, zu dem Haus meiner Eltern gefahren, um mich zu vergewissern, dass nichts kaputt ist. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie groß die Zerstörung war. Wir selbst wohnen außerhalb von Beirut. Meine Eltern wohnen zum Glück auch nicht mehr in ihrem Haus. Ich kann Ihnen die Details nicht erklären. Verzeihung, ich bin nicht in der Lage. Ich bin nicht in der Lage, meine Gefühle hier auszudrücken.
Et puis les scènes, une fois que je suis rentré, donc il fallait, j'ai payé à quelqu'un.
Und dann die Szene vor Ort. Ich habe jemanden bezahlt, damit er die ganze Nacht auf das Haus aufpasst. Alles war kaputt. Es gab keine Türen mehr. Die Geschäfte unten im Erdgeschoss, alles weg. Naja, man musste dafür sorgen, dass niemand in der Zwischenzeit kommt und etwas klaut oder dass sich die Lage nochmal verschlimmert. Durch einen Brand oder einen anderen Unfall mit Gas zum Beispiel. Ja, und am nächsten Morgen musste man sich um alle kümmern. Ich habe erfahren, dass einige meiner Cousinen und Cousins verletzt waren, deren Häuser und Wohnungen komplett zerstört wurden. Wir mussten zusehen, wo man sie unterbringen konnte. Es gab erste Listen mit den Opfern. So erfuhr ich, dass ich einen engen Freund verloren hatte. Andere waren verletzt. Ich glaube, in dieser Gegend, wo die christliche Mittelschicht wohnt, haben wir nie ähnliche Szenen gesehen. Nicht mal im Bürgerkrieg. Menschen ohne Brot, ohne Wasser, ohne Haus, die nicht wissen, wo sie unterkommen sollen, wo sie sich ärztliche Hilfe holen können, denn auch die Krankenhäuser in der Gegend sind zerstört. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen.
Die Stadtviertel um den Hafen sind besonders betroffen, darunter Karantina, die Hafengegend, und die Viertel Mar Michael und Jemaise, die sich nahe des Stadtzentrums befinden. Es sind christliche Viertel mit Villen im französischen Stil, die zu großen Teilen aus der Kolonialzeit stammen. Mar Michael und Jemaise sind bekannt als Ausgehviertel. Bars, Cafés und Restaurants säumen die Straßen, außerdem Kunstgalerien und kleine Boutiquen. Diese Gegend ist bekannt für das Treiben auf der Straße, vor allem bei Nacht. Hier befindet sich etwa die Rue Gouraud, eine der bekanntesten Ausgestraßen in Beirut. Hier befindet sich auch der Nachtclub Radio Beirut und das bekannteste Hostel Beiruts, Saifi Urban Gardens, mit der Rooftop-Bar Kudita und dem Restaurant Café im Nasi. Viele Libanesinnen und Libanesen verbinden mit den Vierteln Jemaise und Mar Michael Erinnerungen an hier verbrachte Abende und Nächte. Außerdem repräsentieren diese Straßen und französischen Villen eine der vielschichtigen Seiten Beiruts.
Mar Michael Street. Mar Michael Jemaise Street are unrecognizable.
Und Mar Michael und Jemaise, das ist wirklich beängstigend. Beängstigend. Weil, weißt du, dort ist es, wo unsere Erinnerungen sind. Natürlich haben andere Menschen Häuser, die nicht in dieser Gegend sind, die auch zerstört sind. Natürlich ist der Hafen zerstört und die Straße, die nach Downtown führt. Aber Mar Michael, weißt du, mit den alten Häusern, das ist das Gesicht von Beirut, das Gesicht vom Libanon. Die bekannte Architektur und diese Straßen sind weg. Sie sind weg. Es ist wirklich schockierend. Und ein Freund hat mir erzählt, dass das Schockierendste war, nachts nach Hause zu kommen. Weißt du, man sagt immer, Beirut schläft nie. Naja, in dieser Nacht hat Beirut geschlafen. Es gab auch keine Elektrizität. Man hätte sich niemals vorgestellt, im Dunkeln durch diese Straßen zu gehen. Keine Lichter.
In den Wochen nach den Explosionen sind viele Libanesen und Libanesinnen damit beschäftigt, die größten Aufräumarbeiten selbst zu erledigen. Freiwillige kehren Schutt auf den Straßen auf, Hilfsorganisationen setzen Fenster in Gebäuden wieder ein oder verteilen Essen. Melissa Hassali berichtet von der chaotischen Lage an den ersten Tagen und von der Hilfsbereitschaft vieler Freiwilliger.
Ich ging am ersten Tag nach der Explosion in die Innenstadt. Es war wirklich chaotisch. Da waren Menschen, die mit ihren Autos kamen. Sie parkten ihre Autos einfach irgendwo und liefen dann mit Besen und Taschen herum. Wir gingen zum Riad al-Salah, zum Märtyrerplatz. Menschen verteilten dort Besen.
Viele beschweren sich, dass sie von der Politik alleingelassen werden, so Siko, der eigentlich Mohammed heißt, aber seit dem Bürgerkrieg einen neutraleren Namen annimmt. Und der im Herzen von Beirut ein Haus betreibt, in dem mehrere Initiativen und Freiwilligenorganisationen untergebracht sind.
Es waren nur Freiwillige, nur wir, die in der ersten Woche alles aufgeräumt haben. Sogar die Armee und die Polizei halfen nicht. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben dann angefangen, sich selbst zu organisieren. Die Regierung ist wirklich spät dran mit der Hilfe. Es gibt sogar Menschen, die haben gar keine Schäden, aber die haben die Hilfe vom Staat beansprucht und erhalten. Das sind Menschen, die gute Verbindungen zu der Regierung haben und die mit dieser Katastrophe Geld machen.
Der Politikwissenschaftler und Aktivist Marc Rassali erklärt, dass die Folgen der Explosion sich nicht auf Verletzte und Tote beschränken.
Es gibt Verletzte, es gibt Tote, mehr als 200 Menschen sind tot. Es gibt aber auch psychische Schäden, Traumata, Angststörungen, Nervosität, Depression. Man muss sich das vorstellen. Menschen haben das Gefühl, sie haben ihre Hauptstadt verloren. Menschen verloren ihre Häuser, die Orte, zu denen sie früher gingen. Ihr Leben wurde gefährdet, als sie einfach nur zu Hause saßen. Deshalb haben die Menschen jetzt Angst, sie fühlen sich einfach nicht mehr sicher. Und dann haben wir noch die letzte Kategorie von Schäden, was die materiellen Schäden betrifft. Die Schätzungen sagen, dass mindestens 300.000 Menschen ihre Wohnung verloren haben. Das schließt Häuser ein, die teilweise zerstört wurden, also etwa zerbrochene Fenster oder Wände oder auch die Fundierung des Gebäudes. Es gibt auch Extremfälle, wo das gesamte Gebäude in sich zusammenbricht. Es gab Fälle, wo Menschen in ihrem Haus gestorben sind, weil es zusammengebrochen ist. Oder sie sind in ihrer Wohnung gestorben, weil eine Wand eingestürzt ist.
Or they died in their apartment because a wall collapsed due to the explosion.
Schnell stellt sich heraus, explodiert sind im Hafen 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Obwohl deren Explosionskraft bekannt war, wurden sie illegalerweise seit 6 Jahren dort gelagert. Die Wut der Menschen richtet sich gegen die politische Elite, die sie aufgrund von Korruption und mangelndem Pflichtbewusstsein für die Katastrophe verantwortlich machen. Wenige Tage nach der Explosion gab es bereits große Demonstrationen, bei denen der Rücktritt der Regierung gefordert wurde. Mehrere Verantwortliche, Hafenbetreiber und Politiker, Politikerinnen, haben mittlerweile zugegeben, dass sie über die Lagerung informiert waren. Nachdem einige Minister und Ministerinnen bereits zurückgetreten waren, kündigte auch der Premierminister Hassan Diab am 10. August, eine knappe Woche nach den Explosionen, seinen Rücktritt und den Rücktritt der gesamten Regierung an.
لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان.
In seiner Rücktrittsrede prangert der Premierminister systematische Korruption im Libanon und insbesondere in der politischen Klasse an, die einen Grund für die Explosion darstellen und die er in seiner kurzen Amtszeit nicht besiegen konnte. Am 31. August beauftragte der Staatspräsident Michel Aoun den neuen Premierminister Mustafa Adib mit der Bildung einer neuen Regierung. Doch viele Libanesinnen und Libanesen glauben nicht daran, dass die neue Regierung das korrupte System bekämpfen wird. Viele sind der Meinung, dass die Besetzung der politischen Posten mit neuen Leuten nicht ausreicht. Was benötigt wird, ist ein neues Wahlrecht, ein neues Justizsystem, ein neues politisches System. Auch Siko fordert einen Schnitt.
Wir brauchen einen Schnitt. Einen Schnitt, um ein neues politisches System aufzubauen. Wir brauchen jetzt keine Neuwahlen, denn das wäre mit demselben Wahlsystem, mit demselben System. Alle Parteien und alle Politiker sind korrupt. Wir brauchen neue Parteien, ein neues Wahlrecht, neues Recht, Das braucht vielleicht 3 Jahre. So lange brauchen wir eine Übergangsregierung, deren Arbeit wir transparent mitbekommen können.
Für viele ist die Explosion keine Ausnahme, kein einfacher Unfall, sondern ein Symptom struktureller Probleme. So auch für den Politikwissenschaftler und Aktivist Mark Rassali.
Viele Menschen betrachten die Explosionen als ein Massaker. Ein Massaker begangen von der Regierung an ihrem eigenen Volk. Wir reden nicht nur von Nachlässigkeit. Oh, sie haben vergessen, dass diese Chemikalien noch im Hafen waren. Das ist vielmehr das Endergebnis der Art und Weise, wie diese Politiker 30 Jahre lang regiert haben.
Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert ebenfalls Reformen und eine schnelle Regierungsbildung im Libanon im Gegenzug für Hilfsgelder. Die Kopplung der Hilfsgelder an die Forderung nach politischen Reformen wird auch in Deutschland debattiert. Mara Albrecht, Koordinatorin des Masterstudiengangs Geschichte und Soziologie, Anthropologie des Vorderen Orients in globaler Perspektive der Universität Erfurt, hat dazu eine klare Meinung.
Also grundsätzlich, es gibt ja also schon vor der Katastrophe jetzt mit der Explosion, gab es ja relativ viele Gelder, die eigentlich zur Unterstützung des Libanons und also als Hilfestellung jetzt in der Wirtschaftskrise gedacht waren, diese sogenannten CEDAR Funds. Und die sind ja daran gekoppelt, dass die nur fließen können, wenn der Libanon tatsächlich Reformen in die Wege leitet, damit das Geld dann auch nicht verpufft. Und das finde ich auch richtig so. Diese Reformen müssen natürlich jetzt eingeleitet werden, damit das Geld fließen kann. Aber was jetzt die Explosion selbst angeht und Hilfsgelder, also das finde ich jetzt erstmal wichtig, dass die fließen. Da muss man natürlich gucken, wohin gehen die jetzt genau, aber jetzt ans Rote Kreuz oder an verschiedene zivilgesellschaftliche Gruppen, die jetzt auch am Wiederaufbau beteiligt sind, wäre natürlich das Beste. Aber grundsätzlich muss natürlich jetzt erstmal internationale Hilfe fließen. Also da ist ja die halbe Stadt sozusagen in Schutt und Asche gelegt worden und viele Menschen sind obdachlos. Und also dass das Land jetzt erstmal Hilfe braucht, weil es ja vorher schon in einer wahnsinnigen Wirtschafts- und Finanzkrise war, ist klar. Und da sollte man jetzt auch nicht zu sehr zögern, weil das wichtig ist, dass das Geld jetzt auch ankommt. Aber prinzipiell, also für weitere Hilfen, wäre ich dafür, dass es eben weiterhin mit den Reformen verbunden bleibt und dass man auch guckt, wenn man jetzt irgendwie noch Gelder fließen lässt, jenseits dieser CEDAR Funds, dass das eher in eine zivilgesellschaftliche Richtung geht.
Die Explosionen treffen den Libanon in einer Zeit, in der das Land bereits mehrfach von Krisen betroffen ist. Es befindet sich in einer wirtschaftlichen, politischen, sozialen und sanitären Krise. Seit einigen Jahren wird im Libanon der Ruf nach politischem Umschwung lauter. Um zu verstehen, was die zivilgesellschaftlichen Protestbewegungen fordern und warum sie der politischen Elite Versagen auch im Fall der Explosion vorwerfen, ist ein Blick in die Geschichte, auf die Gesellschaft und das politische System des Libanon notwendig. Wenn es um Zahlen zur libanesischen Bevölkerung geht, herrscht Uneinigkeit. Weder ist klar, wie viele Menschen im Libanon leben, noch welchen gesellschaftlichen Gruppen diese zugehören. Grund für die Ungewissheit ist, dass die letzte Volkszählung im Libanon im Jahr 1932 durchgeführt wurde, also vor fast 90 Jahren. Geschätzt wird, dass im Libanon etwa 3,8 Millionen libanesische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger leben. Darüber hinaus leben im Land etwa 500.000 Palästinenserinnen und Palästinenser und 1 Million registrierte syrische Flüchtlinge, wobei die libanesische Regierung von fast dem Doppelten an syrischen Flüchtlingen ausgeht. Die große Mehrheit der Palästinenserinnen und Palästinenser erhielt, obwohl die größte Einwanderungswelle bereits 1948 stattfand, nie die libanesische Staatsbürgerschaft und etwa die Hälfte lebt bis heute in den 12 offiziellen Flüchtlingslagern, die vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten verwaltet werden. Circa 4,5 Millionen Libanesinnen und Libanesen leben in der Diaspora, also mehr als im Libanon selbst. Die libanesische Gesellschaft ist stark gespalten. Insbesondere die religiöse Zugehörigkeit einer Person spielt eine große Rolle für ihr alltägliches Leben, zum Beispiel für ihren rechtlichen Status. Häufig wird davon geredet, dass es im Libanon einen Konflikt zwischen Christen und Muslimen gibt. Die Machtkämpfe sind aber viel komplexer. Im Libanon gibt es 18 anerkannte Konfessionen. Keine der 18 Konfessionsgemeinschaften stellt dabei eine absolute Mehrheit dar. Etwa 40% der Bevölkerung gehört christlichen, 60% muslimischen Konfessionen an. Zu den muslimischen Konfessionsgemeinschaften gehören die Schiiten, die Sunniten, die Drusen, die Alawiten und die Ismailiten. Zu den christlichen Konfessionsgemeinschaften zählen die Maroniten, die griechisch-orthodoxen, die griechisch-katholischen, die armenisch-orthodoxen, die syrisch-katholischen, die armenisch-katholischen, die Protestanten, die syrisch-orthodoxen, die römisch-katholischen, die syrisch-chaldäischen, die chaldäisch-katholischen, die Kopten und die Assyrer. Außerdem gibt es eine kleine jüdische Minderheit, die jedoch nicht offiziell anerkannt ist. Die religiöse Zugehörigkeit einer Person ist durch die Konfession ihrer Eltern festgelegt. Konversionen zu einer anderen Konfession sind sehr selten und sehr schwierig. Jeder Libanese und jede Libanesin muss eine Konfession haben. Im Libanon identifizieren sich viele Menschen in erster Linie mit ihrer Konfessionsgemeinschaft und nicht in erster Linie über andere Kategorien, etwa die Einkommensschicht oder die Altersgruppe. Außerdem grenzen sie sich von anderen Konfessionsgemeinschaften ab. Diese Teilungen haben eine lange Geschichte und wurden durch die Interessen externer Akteure, etwa in der französischen Mandatszeit, gezielt befeuert. Seit 1517 hatte der Libanon zum Osmanischen Reich gehört. Nach dem Ersten Weltkrieg, der das Ende des Osmanischen Reiches bedeutete, wurde der Libanon 1920 durch einen Beschluss des Völkerbundes mit seinen heutigen Grenzen französisches Mandatsgebiet, ebenso wie das benachbarte Syrien. Die französische Mandatsherrschaft etablierte ein politisches System, das die Dominanz der christlichen Gemeinschaft, insbesondere der Maroniten, sicherstellen sollte, da diese mit den Franzosen verbündet waren. 1943 stimmte Frankreich der libanesischen Unabhängigkeitserklärung zu. Der Libanon wurde unabhängig. Im libanesischen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 fanden die konfessionellen Spannungen einen Höhepunkt. Allerdings waren die Konfliktlinien wechselnd und undurchsichtig. Auslöser waren eine Reihe von gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Faktoren, unter anderem die sozioökonomischen und politischen Ungleichheiten, außerdem die Ansiedlung der PLO im Süden des Libanon, die sozialistische Bewegung und das zunehmend panarabische Bewusstsein in einem Teil der Gesellschaft. Gegen die PLO sowie gegen die sozialistische und panarabistische Bewegung gingen maronitische nationalistische Milizen militärisch vor. Im Krieg bildeten sich zahlreiche Milizen heraus, die in wechselnden Seiten miteinander kämpften. Der libanesische Schriftsteller Rashid al-Daif beschreibt das folgendermaßen: Palästinenser bekämpften sich untereinander, Syrer kämpften mit Palästinensern gegen Christen, dann mit Christen gegen Palästinenser, schließlich die Christen untereinander und gegen die Drusen, alle miteinander und gegeneinander. Wer sollte das verstehen? Auch wurden die verschiedenen Milizen von externen Akteuren unterstützt, die eigene Ziele verfolgten, etwa Syrien, Saudi-Arabien und dem Iran. 1989-1990 wurde der Bürgerkrieg mit dem Abkommen von Taif beendet. Es gab eine Generalamnestie für die Kriegsverbrechen, was vielleicht dazu beitrug, dass bis heute ein gesellschaftliches Trauma vorliegt und die Vertriebenen nie entschädigt wurden. Auch wenn im Bürgerkrieg nicht nur die Konfessionsgemeinschaften gegeneinander kämpften, verschärfte er mit den Massakern, Vertreibungen und Zerstörungen in gewisser Weise die Konflikte zwischen den Konfessionsgemeinschaften. In ihrem Lied »Li Beirut«, auf Deutsch für Beirut, aus dem Jahr 1984, beschreibt die libanesische Liedermacherin und Sängerin Feyrouz ihre Trauer über den Bürgerkrieg in ihrer Heimat.
Li Beirut, min qalbi salamun li Beirut, wa qubalun lil bahr wal buyut. لصخرة كأنها وجه بحار قديم.
Die Organisation Fighters for Peace, Mahabun Minach La Salam, auf Deutsch Kämpfer für den Frieden, setzt sich für Frieden und Verständigung zwischen den Konfessionsgemeinschaften ein. Unter anderem besteht die Arbeit der Organisation darin, Zeitzeugengespräche mit ehemaligen Kämpfern und Kämpferinnen zu vermitteln, die sich heute für ein friedliches Zusammenleben einsetzen. Assad Shaftari gehörte früher einer christlichen Miliz an. Heute engagierte sich im Rahmen von Fighters for Peace für einen Libanon ohne Rassismus, wie er es nennt, ohne Diskriminierung der Anhänger von anderen Konfessionen. Seiner Meinung nach ist die libanesische Gesellschaft nach wie vor gespalten, haben viele Menschen Vorurteile gegenüber Mitgliedern anderer Konfessionsgemeinschaften. Die Arbeit von Fighters for Peace ist insbesondere wichtig, um die Kriegsverbrechen aufzuarbeiten und wieder Vertrauen herzustellen. Nach wie vor sehen viele Libanesinnen und Libanesen ihre Konfessionszugehörigkeit als sehr wichtig an und wollen möglichst viele Vorteile für ihre eigene auf Kosten der anderen Gemeinschaften. Dabei spielt nicht unbedingt die Religion eine so große Rolle, sondern insbesondere die Gemeinschaft. Machtkämpfe verstärken die Spaltungen. Da die schiitische Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, befürchten insbesondere die christlichen Gemeinschaften, aber auch die Sunniten, dass der Einfluss der Schiiten steigen könnte. Alle Konfessionsgemeinschaften versuchen, ihren eigenen Einfluss möglichst groß zu halten. Auch von der politischen Elite werden heute noch die Konfessionsgemeinschaften bewusst gespalten und gegeneinander ausgespielt. Tatsächlich basiert das politische, rechtliche und soziale System des Libanon auf der Einteilung der Gesellschaft in die konfessionellen Gemeinschaften. Laut Artikel 20 der libanesischen Verfassung gibt es im Bereich des Personenstandsrechts beispielsweise kein einheitliches, für alle gleich geltendes Recht, sondern jeweils konfessionsspezifische Rechte. Darüber hinaus sind im Personenstandsrecht konfessionelle statt staatlicher Gerichte zuständig. Das Personenstandsrecht regelt etwa Eheschließungen und Entscheidungen, Sorgerecht, Geburten und Sterben sowie das Erbrecht. Libanesische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit haben also in diesem Rechtsbereich unterschiedliche Rechte. Obwohl etwa in der libanesischen Verfassung gleiche Rechte für Frauen und Männer vorgesehen sind, haben libanesische Frauen unterschiedliche Rechte, je nachdem, welche Konfession sie haben. Interkonfessionelle Ehen sind nicht oder nur nach Konvertierung der Frau zum Glauben des Mannes möglich. Nicht nur im Personenstandsrecht spielen die Konfessionsgemeinschaften eine große Rolle. Auch die sozialen Leistungen hängen von der Konfession und vom Verhältnis der Individuen zu den konfessionellen Führern ab. Leistungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales, Arbeit werden vom Staat nur sehr unzureichend gestellt. Das Sozialsystem ist stark unterfinanziert. An die Stelle des Staates treten deshalb private, konfessionelle Akteure wie Parteien, die im Libanon meistens einer Konfession zugeordnet sind. Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen werden also privat und konfessionell betrieben. Außerdem bekommen Menschen keine Hilfe vom Staat, wenn sie etwa arbeitslos sind, sondern müssen sich auf ihre Familien verlassen oder können durch die Konfessionsgemeinschaft Leistungen erhalten. Dadurch, dass Menschen also nicht vom Staat, sondern von ihrer Konfessionsgemeinschaft Hilfe erfahren, verstärkt sich ihr Gefühl, dass sie sich nicht auf den Staat, aber auf die Führer ihrer Konfessionsgemeinschaft verlassen können. Die Historikerin und Politikwissenschaftlerin Mara Albrecht sieht in dieser Konfessionalisierung der sozialen Leistungen eines der Hauptprobleme des Libanon.
Also der Konfessionalismus ist ja auch nur ein Teil dieses, man sagt ja im Englischen sectarian system, aber da spielt ja eben dieser Klientelismus auch eine große Rolle. Also eben Zugehörigkeit zu einem politischen Patron und dass eben der Staat sehr im Hintergrund steht und zentralen Aufgaben nicht nachkommt. Also es gibt ja zum Beispiel auch kein Sozial- oder Gesundheitssystem im Libanon, wie wir das hier haben. Und da übernehmen ja andere Akteure, also politische und religiöse Akteure, solche Rollen. Also Hisbollah zum Beispiel hat ja ihre eigene Wohlfahrtsorganisation. Dann gibt es ja die Hariri Foundation von den Sunniten und so weiter. Das gibt es dann auch in jeder Konfessionsgruppe und dann auch wieder mal unterteilt innerhalb der Konfessionsgruppen mit den einzelnen Parteien. Und ich denke, dieses System, dieser Klientelismus, einhergehend mit einer Vetternwirtschaft und Korruption im System, dass das eigentlich die größere Problematik ist, an die man vielleicht erst herangehen sollte.
Neben dem rechtlichen und sozialen Bereich ist im Libanon auch das politische System geprägt von Konsensregeln, die eine Balance zwischen den verschiedenen Gemeinschaften und somit Frieden garantieren sollen. Jedes Amt im öffentlichen Sektor wird nach konfessionellen Proporzen vergeben. Das gilt sowohl für die Verwaltung als auch für die Sitze im Parlament und das Kabinett. So ist festgelegt, dass der Staatspräsident und der Oberbefehlshaber der Armee Maroniten sein müssen, während der Ministerpräsident Sunnit und der Parlamentspräsident Schiit sein müssen. Die 30 Ministerämter und 128 Parlamentssitze sind paritätisch, also in gleichen Teilen, zwischen Christen und Muslimen aufgeteilt, unter Beachtung der 18 Konfessionen, wobei die Konfessionsgemeinschaften unterschiedlich viele Sitze erhalten, je nach der geschätzten Zahl ihrer Anhänger. Beispielsweise kommen von 128 Sitzen im Parlament 64 auf Muslime und 64 auf Christen. Die muslimischen Sitze werden wiederum auf die muslimischen Konfessionsgemeinschaften aufgeteilt, also erhalten die Schiiten und Sunniten jeweils 27, die Drusen 8 und die Alawiten 2 Sitze. Die christlichen Sitze werden auf die christlichen Konfessionsgemeinschaften aufgeteilt, wobei die Maroniten mit 34 und die griechisch-orthodoxen mit 14 aufgrund ihrer Größe am meisten Abgeordnete stellen dürfen. Die konfessionellen Proporze, also die festgeschriebene Einteilung der Sitze im Parlament und anderer politischer Ämter auf die 18 Konfessionsgemeinschaften, sind im Libanon immer wieder Anlass für eine große Debatte. Auf der einen Seite gibt es Befürworter der Proporze, die diese als Garant für den Frieden im Libanon ansehen und Angst haben, dass es ohne eine institutionalisierte Balance zwischen den 18 Konfessionsgemeinschaften zur Unterdrückung kleinerer Gemeinschaften und als Folge zu erneuten Gewaltanwendungen kommt. Andere Menschen, vor allem jüngere Libanesinnen und Libanesen, fordern eine Abkehr von diesen Proporzen, die sie als undemokratisch wahrnehmen. Kritiker der Proporzregelung stellen fest, dass die politische Elite absichtlich mit Gesetzen dafür sorgt, dass die eigene Konfession eine so große Rolle für das alltägliche Leben spielt, dass Menschen ihr eine größere Rolle zuschreiben und somit die Gräben zwischen unterschiedlichen Konfessionen größer werden. Die Politik ist nicht nur stark von konfessionellen Zugehörigkeiten geprägt, sie wird von wenigen einflussreichen Familien dominiert. So zum Beispiel die Familie Hariri, der unter anderem der ehemalige Premierminister Rafi Hariri angehört, sowie sein Sohn Saad Hariri, der ebenfalls mehrere Jahre lang Premierminister war, zuletzt bis er im Dezember 2019 durch Proteste abdanken musste. Mehrere der Familienmitglieder Hariri stehen auf der Liste der reichsten Menschen der Welt des Forbes Magazine. Durch die Strategie des Teilens sicherten sich die konfessionellen Führer ihre eigene Macht, da sie sich als einzige Interessenvertreter darstellen können. Indem sie den Staat außerdem schwach hielten, machten sie ihre Gemeinschaft finanziell von sich abhängig, unter anderem durch das private Bildungs- und Fürsorgesystem.
Um diese Probleme zu verstehen, müssen wir sehen, als der Bürgerkrieg 1990 ein Ende fand, waren es die Warlords selbst, die Macht übernahmen. Außerdem etablierte sich neben den Warlords auch eine neue Gruppe, die Geschäftsmänner. Diese Geschäftsmänner versuchten, ihren finanziellen Reichtum in, kann man sagen, soziopolitische Macht umzuwandeln. Und diese Geschäftsmänner waren es, die den Libanon zu diesem hardcore-neoliberalen ökonomischen Modell getrieben haben. Die größten Probleme sind also, dass diese Politiker den Staat übernommen haben. Sie haben ihn erobert, sie haben die öffentlichen Institutionen geschwächt, sie haben den öffentlichen Sektor geschwächt, um den privaten zu stärken. Sie haben die staatlichen Institutionen geschwächt, damit sie die Rolle des Staats übernehmen können und so die Menschen von ihnen abhängig sind. Eins der Probleme ist die Korruption. Korruption auf allen Ebenen. Wenn man es sehr simpel zusammenfasst, hat man eine kleine Gruppe an Menschen, nicht nur Politiker, sondern auch Menschen in ihrem Umfeld, zum Beispiel spezielle Auftragnehmer wie im Bauunternehmen, Banker und so weiter. Im Endeffekt wird das gesamte politische System nur dafür genutzt, diese Gruppe zu bereichern. Dafür haben sie die staatlichen Institutionen geschwächt, aber wir müssen uns auch über das Rechtssystem unterhalten. Wir haben im Libanon kein unabhängiges Rechtssystem. Das Recht ist im Libanon für die politische Elite nur ein Mittel zum Zweck, um die zu schützen, die ihnen nahe sind, und die zu unterdrücken, die gegen sie sind. Wenn wir kein unabhängiges Justizsystem haben, bedeutet das, dass die Politiker nicht für ihre Korruption und ihre Verbrechen verantwortlich gemacht werden können. Wir haben also auf der einen Seite einen extrem hohen Grad an Korruption und auf der anderen Seite null Möglichkeiten, dagegen rechtlich vorzugehen. Und natürlich kann man das politische System nicht von der Gesellschaft trennen, weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Wenn das politische System, das Justizsystem und so weiter von der politischen Elite nur genutzt werden, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, dann müssen sie, um das weiterhin tun zu können, die Gesellschaft spalten. Die Gesellschaft wurde also in den letzten 3 Jahrzehnten bewusst gespalten. Und damit meinte ich nicht nur Spaltung bezogen auf die religiösen Gemeinschaften, sondern auch auf geografische Lage und soziale Klassen. Also das Motto der Elite heißt, teile und herrsche, teile und herrsche. Umso gespaltener die Gesellschaft ist, umso mehr können sie machen, was sie wollen.
The more society is fragmented, the more they can keep doing what they're doing.
Vor allem jüngere Libanesinnen und Libanesen identifizieren sich häufig in erster Linie über andere Merkmale und schreiben ihrer Konfession eine mindere Rolle zu. Zum Beispiel sehen sie einen größeren Konflikt zwischen der korrupten politischen Elite und dem restlichen Volk und fordern eine bessere Repräsentation und ein neues Wahlsystem.
But on the longer run, we need to start working on the parliamentary elections.
Langfristig brauchen wir ein neues Wahlrecht. Wir haben aktuell ein Wahlsystem, das auf konfessionellen Proporzen basiert. Langfristig müssen wir von diesen Proporzen wegkommen, die seit Jahrzehnten von der politischen Elite genutzt werden, um die Gesellschaft zu spalten. Das Wichtige ist, dass Menschen wieder dem Staat vertrauen. Man bräuchte keine politische Elite mehr, wenn man dem Staat vertrauen könnte. Wenn man sich auf den Staat verlassen könnte, um die Bildung der Kinder zu garantieren oder soziale Fürsorge, all das übernimmt aktuell nicht der Staat, sondern die politische und wirtschaftliche Elite der jeweiligen Konfessionsgemeinschaft. Wenn Menschen dem Staat vertrauen könnten, könnten sie sich von der Konfessionsgemeinschaft lösen.
Die Historikerin und Politikwissenschaftlerin Mara Albrecht teilt den Wunsch nach einer langfristigen Überwindung der Proporzregelungen, befürchtet aber, dass das aktuell noch nicht möglich ist. Wie Marc Rassali sieht Mara Albrecht das große Problem im Libanon im Klientelismus und der Vetternwirtschaft.
Also ich glaube, dass das Konfessionsproporzsystem nicht gut für den Libanon ist. Aber andererseits wäre ich auch dagegen, das jetzt von einem Tag auf den anderen abzuschaffen. Weil ich... Also ich hätte da große Bedenken, dass halt trotzdem die Trennlinien in den Köpfen noch da sind und dass bei den nächsten Wahlen, der Libanon ist ja ein demokratischer Staat, also ist eine parlamentarische Demokratie, dass wenn dann sozusagen nach Mehrheitssystem gewählt wird, eigentlich auch klar ist, welche Gruppe dann gewinnt und dass es dann eben trotzdem eine Wahl nach konfessionellen Kriterien ist. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt die richtige Lösung für den Libanon wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also ich glaube, da müsste erstmal gesellschaftlich mehr passieren, bevor man das System jetzt sozusagen ganz radikal von einem Tag auf den nächsten ändert.
Was Mara Albrecht damit meint, ist, dass die Menschen, wenn es keine festgeschriebenen Proporze für die jeweiligen Konfessionsgemeinschaften mehr gäbe, nach wie vor hauptsächlich Kandidaten und Kandidatinnen ihrer eigenen Konfessionsgemeinschaft wählen würden. In einem reinen Mehrheitswahlsystem bekämen also vor allem die Gemeinschaften mit der größten wahlberechtigten Bevölkerung viele Abgeordnete, während kleinere Gemeinschaften kaum noch repräsentiert wären. In den letzten Jahren haben sich interkonfessionelle Wahllisten gebildet, die die konfessionelle Teilung überwinden und die Proporze abschaffen wollen. Sie sehen sich in Opposition zu der politischen Elite. Auch aufgrund des Wahlsystems, dass es kleinen Parteien und Wahllisten sehr schwer macht, ins Parlament einzuziehen, hatten sie bisher wenig Erfolg. Die politische Krise des Libanon manifestiert sich in politischem Stillstand. Das Parlament ist häufig wegen Machtkämpfen gelähmt und kann die Probleme des Landes nicht angehen. Mehrfach hat in den letzten Jahren die schiitische Partei Hisbollah das Parlament blockiert. Aber auch andere Akteure boykottieren die Entscheidungen, um größere Vorteile für sich zu garantieren. Da das politische System des Libanon sehr stark auf Vetospielern und Konsens aufgebaut ist, kann die Entscheidungsfindung leicht boykottiert werden. Obwohl das libanesische Parlament alle 4 Jahre gewählt werden muss, fanden zwischen 2009 und 2018 keine Parlamentswahlen statt, weil sich die Abgeordneten nicht auf ein neues Wahlsystem einigen konnten. Die Libanesen und Libanesinnen sind von ihren Politikern und wenigen Politikerinnen verdrossen. Während es im Libanon viele Probleme gibt, die die Politik lösen müsste, steht sie still, weil die Politiker häufig ihren eigenen Interessen nachgehen oder weil die, die wirklich etwas bewegen wollen, von Vetokräften blockiert werden. Eines der vielen Beispiele für das Versagen der Politik sind die Müllkrisen 2015 und 2019, als mehrere Monate kein Müll mehr abgeholt wurde und die Menschen gezwungen waren, den Müll nachts selbst auf den Straßen zu verbrennen. Auch die wirtschaftliche Lage des Libanon ist verheerend und verschlechterte sich im letzten Jahr rapide. Grund dafür ist einerseits die Wirtschaftsstruktur des Landes. Der Libanon selbst hat kaum Industrie. Die Wirtschaft des Libanon basiert hauptsächlich auf ausländischen Investitionen, die jedoch aufgrund der geopolitisch instabilen Lage, der sinkenden Ölpreise und anderer Faktoren stark reduziert wurden. Im März 2019 erklärte der Libanon seine Zahlungsunfähigkeit. Er ist eines der am meisten verschuldeten Länder der Welt. Für die Bevölkerung äußert sich die Wirtschaftskrise in steigenden Preisen, etwa für importierte Ware, die fast alle Produkte ausmacht, und Fleisch, das nun fast unbezahlbar wird. Aber auch der Preis von Tomaten hat sich zum Beispiel innerhalb weniger Monate vervierfacht. Insbesondere die libanesische Mittelschicht sieht ihren Lebensstandard rapide absinken. Mehr als die Hälfte der Libanesen und Libanesinnen ist unter die Armutsgrenze gerutscht und kann sich nicht mal mehr ausreichend Nahrung und andere Grundbedürfnisse leisten. Die libanesische Währung wurde stark abgewertet und die Banken gaben seit Monaten kaum noch Geld heraus. Christina Förch:
Wir haben ja auch alle unsere Ersparnisse verloren. Ja, wir haben genauso gelitten wie alle anderen Libanesen. Genau, einerseits Entwertung der libanesischen Währung und andererseits, also wir haben das zweigeteilt. Wir hatten 2 Konten, einmal in libanesischer Währung und einmal Dollar. Und an die Dollar kommt man nicht ran. Das ist bis, ich weiß nicht, auf Weiteres eingefroren. Und ob wir diese Dollar jemals wiedersehen, ist auch die Frage. Und das libanesische Geld, das ist weg. Ja, das ist nichts mehr wert. Und das war unsere Altersabsicherung, so eine Grundsicherung irgendwie. Und wir sind ja beide freiberuflich tätig und das ist natürlich extrem bitter. Das, was wir 20 Jahre angespart haben, das ist weg.
Die Politik hat kaum Maßnahmen ergriffen. Im Herbst 2019 beschloss das Parlament eine sogenannte WhatsApp-Steuer, eine Steuer also, die auf Online-Telefonie gezahlt werden soll. Der Politologe und Aktivist Mark Hassali sieht darin den Versuch, die jahrzehntelange Misswirtschaft der Regierung durch die Bevölkerung ausbaden zu lassen.
As the symptoms of a looming economic crisis started showing,
als die Symptome einer drohenden Wirtschaftskrise größer wurden, haben Menschen ihre Wut auf die Straße getragen. Der direkte Auslöser war, dass die Politiker wollten, dass die Menschen den Preis für die wirtschaftliche Schieflage zahlten, die ihre Politik verursacht hatte. Sie wollten eine WhatsApp-Steuer einführen. 30 Jahre lang wirtschaften sie das Land herunter und bereichern sich selbst, und dann sagen sie uns, sie wollen das Geld über eine WhatsApp-Steuer wieder reinholen. Das betrifft nicht nur, aber vor allem ärmere Schichten. All die Menschen, die durch die Politik der Elite seit Jahrzehnten leiden mussten, sollen jetzt den Preis der Krise zahlen, die die Politiker verschuldet haben. Das war einer der hauptsächlichen Auslöser, der die Menschen am 17. Oktober 2019 auf die Straße getrieben hat.
Diese geplante WhatsApp-Steuer war der direkte Auslöser für Demonstrationen im Oktober 2019, die schließlich zum Rücktritt des langjährigen Premierministers Saad Hariri und der restlichen Regierung führten. Doch auch die neue Regierung wird von den Demonstranten und Demonstrantinnen nicht akzeptiert. Obwohl die Zivilgesellschaft forderte, eine technokratische Übergangsregierung zusammenzustellen, die die schlimmste wirtschaftliche Krise überwinden kann, setzte sich die neue Regierung größtenteils aus den Kreisen zusammen, aus denen sich die politische Elite immer zusammensetzt. Im Frühjahr 2020 erreichte die Covid-19-Pandemie den Libanon. Wie in vielen Ländern bedeutete das ein Lockdown und infolge eine Verschlimmerung der wirtschaftlichen Situation. Am 4. August kam kam es zu den verheerenden Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut. Mindestens 191 Menschen starben direkt oder später an den Verletzungen, mehr als 6.500 wurden verletzt. Geschäfte, Büros und Wohnungen wurden durch die Druckwelle noch kilometerweit vom Hafen entfernt zerstört. Zahlreiche Menschen sind aufgrund der Verwüstung ohne Einkommen, ca. 300.000 wurden obdachlos. Mehrere Krankenhäuser in der Hauptstadt sind ebenfalls teilweise zerstört und in der Folge außer Betrieb. Zusätzlich zur sozialen und sanitären Katastrophe kommt die Zerstörung eines Teils des kulturellen und architektonischen Erbes von Beirut. Ganze Stadtviertel liegen in Trümmern. Aktivisten warnen vor einem endgültigen Verlust dieses kulturellen und architektonischen Erbes durch einen profitorientierten Wiederaufbau. Man hat Angst, dass die Explosion als Anlass und Ausrede genutzt wird, um die betroffenen Stadtviertel abzureißen und neu zu errichten. Das würde nicht nur einen Teil des kulturellen Erbes Beiruts zerstören, sondern könnte auch zu weiterer Gentrifizierung und sozialer Exklusion führen. Bereits nach dem libanesischen Bürgerkrieg wurde in den 1990er Jahren ein einziges Privatunternehmen mit dem Wiederaufbau der gesamten Beiruter Innenstadt beauftragt. Der Name des Unternehmens Solidaire steht für Société Libanaise pour le Développement et la Reconstruction du Centre-Ville de Beirut. Auf Deutsch, Libanesische Gesellschaft für die Entwicklung und den Wiederaufbau der Innenstadt von Beirut. Das Akronym Solidaire klingt wie das französische Wort solidaire, also solidarisch. Solidarisch war der Aufbau aber bei weitem nicht. Problematisch sind daran gleich mehrere Dinge. Erstens hatte Solidaire damit eine Monopolstellung inne. Der damalige Premierminister Rafik Hariri, der die Entscheidung für dieses Unternehmen traf, hatte außerdem große Anteile an dem Unternehmen. Zweitens wird kritisiert, dass Solidaire historische Bauwerke einfach abriss, um dort eine durchplante Stadt anzulegen. Dabei wurden Eigentümer häufig enteignet, mit der Ausrede, dass die Häuser ohnehin baufällig seien. Drittens ist das von Solidaire geplante Beiruter Downtown sehr exklusiv. Es vertrieb in gewisser Weise einen großen Teil der Bevölkerung aus der Innenstadt, durch Enteignung, aber auch durch die Art und Weise der Bebauung und die steigenden Preise. Während die Innenstadt vor dem Wiederaufbau durch Solidaire ein Treffpunkt war und verschiedene Menschen die öffentlichen Orte in ihrem Sinne nutzten, gibt es heute kaum öffentliche Plätze in der Innenstadt. Die wenigen öffentlichen Plätze, die es gibt, dienen nicht zum Verweilen, sondern unterliegen kommerziellen Interessen. An der Hafenpromenade Zaytuna Bay darf beispielsweise kein eigenes Essen oder Trinken mitgebracht werden. Auch gibt es nur wenige Sitzgelegenheiten, außer in Cafés und Restaurants. Parks gibt es in der Innenstadt gar keine mehr. Der Politikwissenschaftler und Aktivist Marc Rassali warnt vor einem ähnlichen Wiederaufbau wie damals durch Solidaire, der durch die Explosion besonders betroffenen Stadtviertel Karantina, Mar Michael und Jemaise.
So you have people, investors mainly, that are coming and offering to buy the damaged properties.
Es gibt bereits Investoren, die die beschädigten Gebäude aufkaufen wollen. Sie bieten an, die kaputten Gebäude in den Stadtvierteln Ashrafieh, Mar Michael und Jemaise zu kaufen. Ich zweifle nicht daran, dass die meisten Investoren diese Häuser einfach abreißen wollen und neue, angeblich moderne Häuser dorthin stellen wollen. Das Problem ist, dass wir aktuell eine sehr schlimme Wirtschaftskrise im Libanon haben. 50% der Libanesen leben jetzt unter der Armutsgrenze. Deshalb ist es für die Besitzer der Häuser sehr schwer, Nein zu einem Verkauf zu sagen. Nicht nur, weil sie verzweifelt das Geld brauchen, auch weil sie ihr Zuhause verloren haben. Ich denke, die Anstrengungen der zivilgesellschaftlichen Initiativen sollten sich darauf konzentrieren, dass die Häuser gar nicht erst verkauft werden. Natürlich wird es heute nicht wieder ein Solidaire wie damals geben, sondern viele Mini-Solidaires, viele kleine Investoren. Aber das Endergebnis wird dasselbe sein. Diese neuen, angeblich modernen Gebäude werden für die Oberschicht sein. Damit werden die Nachbarschaften von den dort lebenden Menschen entleert und Menschen aus höheren sozialen Klassen werden dorthin ziehen. Es gibt viele NGOs und Initiativen, die dagegen vorgehen. Es scheint wirklich möglich zu sein, gegen ein neues Solidär-Szenario vorzugehen. Zumindest was einen Teil der Gebäude betrifft. Tag und Nacht arbeiten Initiativen daran, die Häuser wieder instand zu setzen und dafür zu sorgen, dass sie nicht einstürzen und nicht abgerissen werden. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, für die Erhaltung unseres kulturellen und architektonischen Erbes zu kämpfen.
That would be the only way available for us to fight for these, let's say, for our cultural heritage or architectural heritage.
Wie die zerstörten Stadtviertel wieder aufgebaut werden, bleibt abzuwarten. Für die zivilgesellschaftlichen Initiativen geht der Kampf weiter. Für viele Libanesinnen und Libanesen, die durch die Explosionen ihre Häuser und Wohnungen verloren haben und nun auf der Straße leben oder die ihre Geschäfte und Büros verloren haben, geht es dabei um die Existenz. Es gibt viele Baustellen. Während einige Aktivisten und Aktivistinnen weiterhin versuchen, Reformen zu erreichen, sind viele am Ende ihrer Kräfte. Melissa erzählt mir von einem Dilemma. Als Künstlerin hat sie vor der Wirtschaftskrise eine Stelle als Kuratorin gefunden. Die Besitzerin des Museums war eine hochrangige Politikerin. Melissa kann ihre Arbeitsrechte nicht geltend machen, weil sie sonst befürchten muss, ihren Job zu verlieren. Nach einiger Zeit findet sie heraus, dass es sich bei den ausgestellten Kunstwerken um gestohlene Kunstwerke handelt. Das Museum dient der Besitzerin außerdem hauptsächlich als Mittel der Steuerumgehung. Als sie davon ihrem Umfeld erzählt, sagen ihre Eltern, sie soll den Mund halten, um die Arbeit zu behalten. Seit Jahren versucht sie auszuwandern. Ihre Visa scheitern immer irgendwann. Damit ist Melissa nicht allein. Viele Libanesinnen und Libanesen wollen weg aus dem Libanon. Sie sind gut gebildet und mehrsprachig aufgewachsen. Die meisten sprechen fließend Arabisch, Englisch und Französisch, manche auch noch andere Sprachen wie Aramäisch oder Armenisch. Sie haben das Gefühl, dass sie im Libanon gegen Mauern laufen, sich nie etwas ändern wird und ihre Talente verkümmern. Melissa erzählt mir von Depressionen, die sie seit einigen Jahren hat, weil sie sich in diesem System gefangen fühlt, weil sie nicht Teil des korrupten Systems sein will, in das sie sich einfügen muss, weil sie seit Jahren das Gefühl hat, ihre Zeit zu verschwenden in einem Land, von dem sie sich verhöhnt fühlt. Sie macht eine Therapie und fragt, wie ihr eine Therapie helfen soll, wenn es eigentlich das System ist, das sie krank macht.
And especially that the mood here, like if I'm sitting with my friends, we're all down.
Die Stimmung hier, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, wir sind alle down. Wir können über nichts reden, das uns Hoffnung gibt. Worüber sollen wir denn sprechen? Über die Explosionen, die Dollar und die Geldentwertung, die Regierung, über unsere Arbeitslosigkeit? Soll ich vielleicht über ein neues Rezept sprechen, das ich ausprobiert habe? Ich hab's versucht. Die Situation ist wirklich verfahren. Alles ist beschissen. Ich denke, wir sind alle psychisch am Limit. Und ehrlich gesagt denke ich, dass die meisten Menschen nach den Explosionen in die Stadt gefahren sind, um zu helfen. Natürlich, um zu helfen. Das ist großartig. Aber ehrlich gesagt haben wir es für uns getan. Es ist unsere eigene Therapie irgendwie.
Mark hat einen Abschluss in Politikwissenschaften und einen relativ gut bezahlten Job in einem Think Tank in Beirut. Seine Familie lebt im Libanon und er setzt sich für einen politischen Wandel im Libanon ein. Als ich ihn frage, ob er schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, aus dem Libanon auszuwandern, muss er trotzdem lachen.
Definitiv. Und jeder, der etwas Gegenteiliges antwortet, lügt. Jeder im Libanon denkt darüber nach, dieses Land zu verlassen, befindet sich in diesem konstanten Dilemma. Viele Menschen romantisieren das. Ich romantisiere das überhaupt nicht. Man wächst auf in der Erzählung, dass dieses Land keine Zukunft hat, dass man selbst keine Zukunft hat. Im Ausland leben ist die Lösung und damit meint man normalerweise den Westen, insbesondere Europa, die USA, vielleicht Australien. Man wächst also mit der Idee auf, dass man sich hier im Libanon keine Zukunft aufbauen kann. Alle denken also darüber nachzugehen. Wenn ich alle sage, dann meine ich natürlich nur gewisse soziale Klassen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Ich würde heute definitiv darüber nachdenken, zu gehen. Ich denke, dass ich es verdiene, relativ sorgenfrei zu leben. Für ein paar Jahre, aber ich weiß, dass ich in jedem Fall wiederkommen würde. Ich würde nur gehen, um ein oder zwei Jahre durchatmen zu können. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich bin jemand, der sich in einer relativ finanziell stabilen Lage befindet. Ich habe den Luxus zu entscheiden, ob ich gehen will oder nicht. Wenn ich mich in meinem Umfeld umblicke, dann sehe ich viele Freunde, die ihre Arbeitsstelle verloren haben. Auch Menschen, die einen gesicherten finanziellen Status hatten, haben den Job und ihren Status damit verloren. Es trifft also alle. Die Menschen haben ihre Hoffnungen auf die sogenannte Oktoberrevolution gesetzt. Das Ergebnis dieser Proteste hat also sehr viel Enttäuschung mit sich gebracht. Die wirtschaftliche Lage wird schlimmer. Es wird tatsächlich langsam unertragbar. Wir kommen zu einem Punkt, wo keine soziale Klasse, keine Gegend mehr von dieser Wirtschaftskrise verschont bleibt. Also ja, die Situation wurde unerträglich und ich denke darüber nachzugehen. Aber ich würde wiederkommen.
So yes, the situation has become unbearable and I would definitely consider leaving. But again, I would leave and I know I would come back after a year or two.
Es sieht nicht danach aus, dass die politische Elite gewillt ist, das politische System zu ändern und damit Macht abzugeben. Am 31. August beauftragte Staatspräsident Michel Aoun den designierten Premierminister Mustafa Adib mit der Bildung einer neuen Regierung. Am 15. September hätte er eigentlich ein Kabinett vorlegen müssen. Bislang scheiterte das jedoch, hauptsächlich, weil das schiitische Tandem aus Hisbollah und Amal die Regierung nur akzeptieren wird, wenn sie den Finanzminister stellen dürfen. Im Libanon muss jedes Gesetz von dem Premierminister, einem Sunniten, dem Präsidenten, einem Maroniten und den betroffenen Ministern oder Ministerinnen, meistens auch dem Finanzminister, unterschrieben werden. Mit dem Posten des Finanzministers würde den Schiiten also eine Art Vetomacht zukommen, weil sie jedes Gesetz, das ihnen nicht passt, einfach nicht unterschreiben könnten. 7 Wochen nach den Explosionen gibt es also im Libanon keine neue Regierung. Die Wirtschaftskrise nimmt zu, außerdem steigen die Zahlen der mit Corona Infizierten und die Folgen der Explosionen sind noch lange nicht gelindert. Wie sich die Lage entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Melissa sagt, sie will weg aus dem Libanon. Mark bleibt zuversichtlich. Er sagt, er ist gespannt auf das nächste Kapitel im Libanon. Christina will nach wie vor im Libanon leben. Aber wenn es irgendwann zu unsicher wird, zieht sie eine rote Linie, kommt zurück nach Deutschland. Als im Oktober 2019 Menschen verschiedener Konfessionen auf die Straße gehen, um gegen die Elite zu protestieren, haben viele Menschen Hoffnung, dass eine Überwindung der konfessionellen Spaltungen der Gesellschaft näher rückt. Ob die Krisen der letzten Jahre langfristig die Gesellschaft zusammenschweißen oder spalten werden, da sind sich die Experten und Expertinnen uneinig. Christina Förch, die in der Initiative Fighters for Peace für eine Aufarbeitung der Kriegsverbrechen im libanesischen Bürgerkrieg und eine Verständigung der Konfessionsgemeinschaften arbeitet, sagt dazu:
Also wir müssen sagen, dass wir selbst überrascht waren über diese Massenproteste seit dem 17. Oktober letzten Jahres. Da, von sowas hatten wir mal geträumt, irgendwie, dass da Libanesen aus dem ganzen Land auch zusammenkommen. Und das hatten wir uns eigentlich nie so erhofft und doch ist es passiert und wir wurden auch davon ein Stück weit überrollt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ein Teil der Bevölkerung immer noch ausgeschlossen ist, auch von diesem Prozess, von dieser Denke, von diesem Wunsch nach einer größeren Einheit, von dem Wunsch nach einem unkonfessionellen politischen System und so weiter. Also da, ich denke, die libanesische Gesellschaft ist leider immer noch gespalten, nach wie vor, vielleicht eher jetzt in ja, so zwei große Lager. Einmal halt eben die ganzen Hisbollah- und Amal-Anhänger auf der einen Seite und christliche Alliierten und dann alle anderen auf der anderen Seite. Aber jetzt natürlich auch mit diesem heftigen und extrem schnellen Verfall der Wirtschaft, mit dieser extrem schnell sich vertiefenden Finanzkrise, die viele Menschen in Armut und Arbeitslosigkeit gerissen hat, und dann noch dieser Katastrophe, dieser Explosion und dann noch Corona. Also das sind einfach viel zu viele Krisen auf einmal, als dass das so glimpflich vorübergehen würde. Gut, jetzt sind viele, viele Libanesen, vor allem junge Libanesen, sehr solidarisch und helfen mit. Und Moslems aus Tripoli reisen an, um christlichen Familien in Ashrafieh, in den christlichen Stadtteilen oder Jemais oder so zu helfen, die Wohnungen einigermaßen aufzuräumen, instand zu setzen, zu verpflegen und so weiter. Das ist ganz, ganz toll, was da gerade passiert. Und ich denke, das wird viele junge Menschen auch wirklich prägen, ein ganzes Leben lang. Wir hoffen sehr, dass wir auf dieser Welle der Solidarität und Einheit aufbauen können, auch mit unserer Friedensarbeit. Aber gleichzeitig gibt es eben diese heftigen, heftigen Krisen, diese Verarmung, diese Arbeitslosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit auch, diese Verzweiflung. Und da ist halt die Frage, ob sich die Gesellschaft nicht doch auch weiter polarisiert, ob es nicht auch Verteilungskämpfe gibt, ob es ein Ansteigen der Kriminalität gibt und so weiter und so weiter.
Dr. Mara Albrecht hofft, dass die Explosionen dazu führen könnten, einen politischen Wandel im Libanon zu ermöglichen.
Ich hoffe jetzt, dass die Explosion am 4. August, also die Lage jetzt nicht unbedingt, also die wird natürlich jetzt erstmal verschlechtert, aber jetzt mittel- oder langfristig auch einen politischen Wandel bringt. Dass auch vielleicht mehr Gelder wieder in den Libanon fließen können, wenn tatsächlich auch Reformen angestoßen werden. Jetzt wird ja auch eine neue Regierung gebildet. Also da habe ich mittelfristig Hoffnung, dass sich das noch zum Vorteil entwickelt. Und ansonsten müssen wir natürlich die Lage beobachten.
Der Masterstudiengang Geschichte und Soziologie Anthropologie des Vorderen Orients der Universität Erfurt hat eine Partnerschaft mit zwei Universitäten im Libanon. Mit der Koordinatorin des Studiengangs, Dr. Mara Albrecht, sprach ich über die Folgen, die die Explosionen am Beiruter Hafen für den Studiengang und seine deutschen und libanesischen Studierenden hat.
Also das ist der Master Geschichte und Soziologie des Vorderen Orients. Der läuft ja schon seit 10 Jahren an der Uni Erfurt und wir haben zwei Partneruniversitäten im Libanon, die Universität Saint-Joseph de Beirut und die Universität Saint-Esprit de Castries, die auch ein bisschen außerhalb von Beirut liegt. Also die zweite Uni war jetzt auch gar nicht betroffen und die USG in Beirut, also der Campus, wo unsere Studierenden hingehen, der war weniger betroffen. Ein anderer Campus von der USG, der näher am Hafen lag, war stark betroffen, aber der Campus, wo unsere Studierenden hingehen, ist eben kaum betroffen. Also da sind auch Glasscheiben kaputt gegangen und ähnliches, aber da findet jetzt auch schon wieder Unterricht statt in dem Gebäude. Also eigentlich hätten wir eine Gruppe von Studierenden gehabt, die jetzt im August hätten in den Libanon fahren sollen. Und unter den Bedingungen jetzt direkt nach der Explosion haben wir das jetzt verschoben um ein Semester für diese Gruppe. Aber grundsätzlich läuft das Programm weiter. Also nächstes Semester werden die fahren und die Gruppe, die jetzt anfängt, der neue Jahrgang, wird dann im nächsten Wintersemester auch fahren. Also es geht jetzt darum, dass die größten Schäden eben behoben werden und dass die Leute wieder ein Dach über dem Kopf haben. Und in der Situation wollen wir da jetzt nicht unbedingt Studierende hinschicken, die dann noch mit den obdachlos gewordenen Einheimischen sozusagen auf dem Wohnungsmarkt konkurrieren, ne? Also das muss jetzt nicht sein, aber prinzipiell läuft das Programm auf jeden Fall weiter.
Warum das Ammoniumnitrat mehr als 6 Jahre und ohne Sicherheitsvorkehrungen im Beiruter Hafen gelagert wurde, ist bisher nicht vollständig geklärt. Vermutlich handelt es sich um eine Ladung eines Schiffes, das 2013 von Georgien nach Mosambik unterwegs war und im Beiruter Hafen landete. Die Beiruter Behörden beschlagnahmten das explosive Ammoniumnitrat und lagerten es zwischen. Trotz mehrfacher Warnung an zuständige Behörden und auch an den damaligen Premierminister Saad Hariri höchstpersönlich blieben die riesigen Mengen Ammoniumnitrat ungesichert im Hafen. In den letzten Wochen wurden außerdem Berichte veröffentlicht, nach denen die Lagerung mit der schiitischen Partei und Miliz Hisbollah in Zusammenhang stehen könnte. Die meisten Parteien lassen sich einer bestimmten Konfessionsgemeinschaft zuordnen. Die umstrittenste ist dabei die schiitische Partei Hisbollah, die gemeinsam mit der Partei Amal die schiitische Konfessionsgemeinschaft repräsentiert. Hisbollah ist eine Partei, aber leistet, wie alle libanesischen Parteien, auch Sozialleistungen und unterhält Schulen und andere Institutionen. Außerdem hat Hisbollah einen bewaffneten Arm, eine Miliz, die nach dem Bürgerkrieg nicht entwaffnet wurde. Durch ihre Leistungen im sozialen Bereich, aber auch durch den Mythos der Bedrohung des Libanon durch Israel und Hisbollahs Erfolge im libanesisch-israelischen Krieg 2006, genießt die Miliz nach wie vor in weiten Teilen der libanesischen Gesellschaft Akzeptanz. Andere dagegen wollen Hisbollah dringend entwaffnen und die Macht einschränken. Sales, Sonderbotschafter und Koordinator für Terrorismusbekämpfung im US-Außenministerium, berichtete von Ammoniumnitratlagern in Europa. Der deutsche und französische Verfassungsschutz geben allerdings an, dass sie keine Hinweise in diese Richtung haben. Allerdings bestätigte der deutsche Verfassungsschutz, dass Ammoniumnitrat von Hisbollah in Deutschland gelagert wurde, das allerdings 2006 bereits vollständig entfernt worden sei. Auch gäbe es keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Lagerungen in einem Zusammenhang mit dem Ammoniumnitrat in Beirut ständen. Am 22. September 2020, 7 Wochen nach den Explosionen in Beirut am 4. August, gibt es erneut eine Explosion im Libanon, allerdings nicht in der Hauptstadt Beirut, sondern im Süden des Landes. Dieses Gebiet wird von Hisbollah kontrolliert. Tote gab es ersten Berichten zufolge nicht, Verletzte aber schon. Am 4. August 2020 gab es im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut 2 Explosionen, die mehrere Stadtviertel Beiruts in Schutt und Asche gelegt haben. Die Folgen sind verheerend. Circa 200 Menschen starben, 300.000 wurden obdachlos, Tausende verloren ihre Geschäfte. Mehrere Krankenhäuser, Kirchen, Schulen sind ebenfalls zerstört. Explodiert waren im Hafen 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, die dort, nur wenige hundert Meter vom Zentrum der Hauptstadt entfernt, seit 6 Jahren gelagert wurden. Verantwortlich gemacht wird die korrupte politische Elite. Mehrere Politiker und Politikerinnen gaben zu, von der Lagerung des Ammoniumnitrats im Hafen gewusst zu haben. Kurz nach der Explosion treten einzelne Minister, schließlich die gesamte Regierung, zurück. Internationale Hilfsgelder werden mobilisiert, aber das Geld reicht nicht aus. Aktivisten und Aktivistinnen warnen davor, dass das Geld in den falschen Händen durch die Korruption versickern könnte. Der designierte Premierminister Mustafa Adib sollte eigentlich bis zum 15. September eine neue Regierung zusammenstellen. Allerdings scheiterte das bisher vor allem an den schiitischen Parteien Hisbollah und Amal. Das politische System des Libanon ist von Konsensregeln und Proporzen geprägt. Im Libanon gibt es 18 anerkannte Konfessionsgemeinschaften, die bei der politischen Entscheidungsfindung beteiligt werden sollen. Das geschieht beispielsweise durch festgelegte Sitzverteilungen im Parlament nach konfessionellen Proporzen. So gehen die Hälfte der Sitze an muslimische und die Hälfte an christliche Abgeordnete. In der Realität teilen allerdings eher die Eliten der jeweiligen Konfessionsgemeinschaften die Macht unter sich auf. Sie halten den libanesischen Staat bewusst schwach, um selbst die Kontrolle über ihre Konfessionsgemeinschaft zu behalten. Jede Konfessionsgemeinschaft hat ihre eigenen Schulen, Medien, Sportclubs und so weiter. So wird die konfessionelle Spaltung des Landes aufrechterhalten. Korruption, Vetternwirtschaft und Klientelismus tragen mit zu der aktuellen Lage des Libanon bei. Der Libanon befindet sich in einer sanitären, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise. Zwischen 2009 und 2018 gab es beispielsweise 9 Jahre lang keine Parlamentswahl, weil die Akteure sich nicht auf ein neues Wahlgesetz einigen konnten. Zwischen 2014 und 2016 gab es 2 Jahre lang keinen Präsidenten, weil die Akteure sich nicht auf einen Präsidenten einigen konnten. Im März 2019 erklärte der Libanon seine Zahlungsunfähigkeit. Seit Oktober 2019 ist die wirtschaftliche Situation für viele unerträglich. Vorher alltägliche Lebensmittel sind kaum noch bezahlbar. Die Währung wurde stark abgewertet, die Banken schränken die Geldausgabe stark ein. Der Ruf nach politischem Umschwung im Libanon wird lauter. Seit einigen Jahren gibt es sogenannte zivilgesellschaftliche Wahllisten, die Probleme des Landes angehen wollen, indem sie die konfessionelle Spaltung überwinden und die Korruption bekämpfen. Wie sich die Lage weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.